Ich glaube, das ist wirklich die beste Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir uns bewusst machen, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen, dass es diese Prozesse gibt und dass es da diese Biases gibt und dass unser Gehirn eine bestimmte Art und Weise hat, wie es eben diese Welt, unsere Wahrnehmung der Welt und von uns selber konstruiert. Und wenn wir das konkret hinterfragen, dann können wir immer wieder versuchen, eine Situation wirklich so wahrzunehmen, wie sie ist. Also sozusagen versuchen, aktiv diese Filter wegzunehmen. Dafür müssen wir durchaus ein bisschen uns Mühe geben, ne? Das passiert nicht einfach so von selbst. Das ist schon eine Aufgabe. Und da muss man schon versuchen, wirklich bewusst in eine Situation reinzugehen, aufmerksam zu sein, die Situation wirklich so wahrzunehmen, wie sie ist. Und das ist nicht so einfach.
Liebe Frau Dr. Böhm, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in die aktuelle Ausgabe von SNP Leader Talks.
Hallo und danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Sie haben ein super spannendes Buch geschrieben, das mich sehr, sehr nachdenklich gemacht hat. Und ich würde gerne mit einem Zitat aus Ihrem Buch starten. Das Zitat lautet: Wir leben in einer Simulation. In einer
Ja.
Matrix, so wie im Film.
Ja, das klingt ein bisschen extrem. Ich wollte da vielleicht auch ein bisschen extrem sein. Ich meine natürlich nicht in einer Computersimulation. Ich meine nicht wie in Matrix, auch wenn das ja manche Leute vorschlagen. Aber was ich meine ist, dass unsere Lebensrealität immer mehr zu einer Art Simulation der Wirklichkeit wird. Und zwar dadurch, dass wir tatsächlich immer mehr das simulieren, was wir denken, wie es eigentlich sein sollte. Also es passiert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Einerseits natürlich so das ganz Klassische und am einfachsten nachvollziehbare ist einfach, wenn wir solche soziale Medien benutzen und dann da irgendwelche Filter auf unsere Bilder legen, dann ist das ja schon eine Simulation von Wirklichkeit. Denn der nächste Schritt ist natürlich, sobald wir KI benutzen, um Bilder überhaupt herzustellen, die gar nicht mehr auf Wirklichkeit beruhen, dann ist das nun mal ein weiterer Schritt von Simulation einer Wirklichkeit oder einer Realität, die es gar nicht gibt. Aber ich denke eben, dass das auch noch sehr viel weitergeht. Also zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür ist die Politik. Vor allem jetzt, wenn man sich mal die Politik in den USA anschaut, wo eigentlich ja ein Großteil der Debatten, die da geführt werden, eigentlich nur noch eine Art, ja, was soll ich sagen, falsche Debatten sind, die geführt werden, um so eine Art Theater für das Publikum, das wir als Gesellschaft sind, herzustellen, um da Emotionen bei uns auszulösen und uns in irgendeiner Art und Weise in eine bestimmte Richtung emotional oder vielleicht auch im Wählerverhalten zu treiben. Und das führt immer weiter dazu, dass eigentlich die wirklichen Themen gar nicht mehr zur Debatte kommen. So, dass wir sozusagen eine Simulation von Politik erleben. Es ist gar nicht mehr die wirkliche Politik, die wir da wahrnehmen, wie es vielleicht mal früher war, zumindest in etwas verstärkteren Maße, dass man da Debatten sich angehört hat und über Themen geredet hat, um die es wirklich ging, sondern dass es halt immer mehr darum geht, einfach nur so zu tun, als würde man Politik machen. Was nicht heißen soll, dass gar keine Politik gemacht wird. Aber es soll heißen, dass sozusagen im Vordergrund eigentlich das steht. Dieses Spielen von, das ist so, wie was die Welt erwartet, wie Politik aussehen sollte. Und das ist wieder auch eben, wie gesagt, nur ein Beispiel von vielen. Man sieht das in vielen verschiedenen Ebenen eigentlich der Gesellschaft, dass sich das jetzt so entwickelt.
Aber dann verstehe ich auch Ihre Botschaft, dass in dieser Welt die Emotionen zu einem Steuerungselement werden, ja?
Genau, ja. Also Emotionen treten ja immer weiter in den Vordergrund. Also wenn man sagt, irgendwie in vielleicht noch, ich weiß nicht, vor 50, 60 Jahren, dann war es sehr viel mehr so, dass es um Fakten ging und darum, irgendwie alle Themen mal neutral zu betrachten. Und jetzt wird es immer mehr so, dass es eigentlich darum geht, Emotionen auszulösen einerseits bei der breiten Masse und dann aber eben auch diese Emotionen wiederum als Steuerungselement zu nutzen, also gezielte Emotionen hervorzurufen. Ganz klassisch dabei ist natürlich die Angst, Angst hervorzurufen, was dann dazu führt, dass die Menschen zum Beispiel vielleicht eher sich nach Stärke oder Halt orientieren und dann dadurch vielleicht eher nach jemanden suchen, der vermittelt, dass vielleicht Halt oder Sicherheit gegeben werden kann.
Aber da tragen dazu auch sehr, sehr viele Journalisten, aber auch Social Media bei, weil so ein Clickbaiting in dem Kontext besonders wertvoll und wertstiftend ist, weil Algorithmen damit gefüttert werden. Ne?
Ja, ja. Und also ich meine, das ist, glaube ich, ein großes Problem, was das eben auch vorantreibt, ist ja eben genau das. Ne? Also es geht darum, dass man versucht, möglichst viele Klicks zu bekommen oder eben auch die Leute möglichst lange auf der Seite zu halten, um dann dadurch natürlich am Ende mehr Geld zu verdienen, weil man vielleicht dann mehr und mehr Möglichkeiten hat, immer Werbung einzuspielen und darüber mehr Geld zu verdienen. Und das funktioniert natürlich besser, wenn die Themen einen irgendwie ergreifen und packen und wirklich also emotional, also richtig viszeral reinziehen, so dass man immer mehr lesen will, mal weiter nachgucken will, die oder Bilder anschauen und so weiter. Und dann geht es dann gar nicht mehr so sehr um die Fakten, sondern nur um diese Sensation, ständige Sensation und diese Aufregung, die man dabei spürt beim Leser oder bei demjenigen, der das kommuniziert.
Ich habe bei Ihnen einen neuen Begriff gelernt, die Hyperrealität als Eigenschaft der Postmoderne. Können Sie vielleicht Hyperrealität und die Postmoderne erklären? Ich fand das super spannend.
Ja, also das ist nicht meine Erfindung. Das war Jean Baudrillard, der diesen Begriff ins Gespräch gebracht hat, ein französischer Soziologe und Philosoph. Und zwar, ich glaube, ungefähr schon in den 1960er Jahren, also schon lange bevor wir jetzt in einer Welt leben von digitalen Medien und Filtern und KI. Was ich sehr interessant finde, er hat das sozusagen vorausgesehen. Die Idee bei der Hyperrealität ist, dass sozusagen das, was wir erleben, diese Realität, die wir schaffen, dass die eine Steigerung der Realität ist. Und das ist eben genau das, eben wieder derselbe Punkt wie mit der Simulation. Das also wieder klassisch gut erklärt am Beispiel von Filtern, dass sozusagen die Filter, die wir auf die Fotos legen, die Fotos, die ja eigentlich unsere Realität darstellen sollen, dass diese Filter dann eine Steigerung dieser Realität auslösen und versuchen darzustellen. Und das wird ja dann noch umso stärker, wenn wir eben über KI diese falschen Bilder erzeugen, die ja oft, finde ich, vom Charakter her eigentlich wirklich so was Hyperreales haben, dass sie ja fast so aussehen wie etwas, was real sein könnte, aber irgendwie noch mehr, noch extremer ist, schärfer, deutlicher und ja, genau, diese Hyperrealität ist eben auch etwas, was wir, glaube ich, aktuell erleben. Es hatte Baudrillard als eine Charaktereigenschaft der Postmoderne beschrieben. Ob wir uns eigentlich jetzt in der Postmoderne befinden oder nicht, wird immer wieder diskutiert. Also da gibt es Argumente von, dass wir in der Moderne sind, über die Postmoderne oder eventuell schon danach in der Postmoderne. Aber das ist eigentlich nur eine Spielerei. Ne? Also nicht so wichtig, wie wir das jetzt genau festlegen. Entscheidend ist, dass ich glaube, dass diese Beschreibung dieser Hyperrealität oder dieser Simulation von dem, was wir dem wir täglich ausgesetzt sind, dem, was wir als die Realität ja oft wahrnehmen, gerade wenn wir in digitalen Welten unterwegs sind, dass das, glaube ich, sehr, sehr gut unser tägliches Leben wirklich beschreibt.
Ja, und das ist ja nicht nur illustrative oder virtuelle Realität, sondern sie schlägt auch auf die echte Realität durch. Wenn ich jetzt bei Ihnen lese, dass durch diese Filteranwendung Anzahl der kosmetische Operationen massiv angestiegen ist, weil man sehr gerne dem eigenen Social Media Bild ähneln möchte, auch ohne Filter. Ja.
Ganz genau. Und das Interessante dabei ist, gut, ich weiß nicht, ob es da wirklich auch quantitativ Studien gibt, aber ich habe das zumindest gehört, dass die Schönheitschirurginnen darüber berichten, dass früher eben die Leute kamen mit dem Bild von irgendeinem Celebrity und gesagt haben, so, ich möchte gerne so aussehen wie dieser Star oder diese berühmte Schauspielerin zum Beispiel. Und heutzutage kommen sie mit dem gefilterten Bild von sich selber und sagen, ich möchte aussehen wie diese Filterversion von mir selber. Das ist auch wirklich absurd, oder? Finde ich jedenfalls.
Absolut. Ich war total perplex. Ja, aber es ist vielleicht, weil ich so weit weg davon entfernt bin, auch Filter zu nutzen. Das ist für mich jetzt eine noch bessere Warnung gewesen, aufzupassen und das nicht zu photoshoppen.
Ja, ja, ja. Und ich meine, das Interessante ist ja, dass dahinter ja ist jetzt nicht einfach eine Oberflächlichkeit nur, sondern dahinter steht ja ein gewisses Leiden, ne? Wenn jemand so weit geht und sagt, ich möchte jetzt wirklich, dass jemand an mir herumschneidet, damit ich so aussehe, da steht ja ein Leiden dahinter. Und dieses Leiden entsteht eben in dem Moment, wo man ständig diese gefilterten Bilder von sich selber sieht. Und das ist ja teilweise tatsächlich.
Und von den anderen.
Von den anderen und von
sich. Vergleichbarkeit. Und genau. Vergleichbarkeit tötet das Glück des Menschen.
Genau.
Ja?
Und dann schaut man in den Spiegel Und das entspricht dem, ne? Und plötzlich ist man völlig irritiert, so welche Version von mir bin ich denn? Und dann möchte man aber eben doch lieber die Version sein, die eben gefiltert ist.
Das kann ich nachvollziehen, aus der Perspektive betrachtet. Sie haben ein sehr spannendes Buch geschrieben, The Power of Mind. Und wenn ich jetzt eine der wesentlichen Säulen Ihres Buches mit aufgreifen würde, dann würde das vielleicht wie folgt lauten. Sie können sagen, das ist Schwachsinn. Das Gehirn ist kein neutraler Beobachter der Wirklichkeit. Es ist ein Vorhersageorgan. Kann ich das als eine der zentralen Botschaften Ihres Buches aufgreifen?
Das ist auf jeden Fall eine zentrale Botschaft und die ist mir so wichtig, weil ich glaube, dass wir in der heutigen Welt viele Schwierigkeiten haben und die Art, wie wir diesen Schwierigkeiten vielleicht hoffentlich besser begegnen können, ist, indem wir tatsächlich verstehen, wie wir denn wirklich funktionieren, wie unser Gehirn funktioniert, wie unser Gehirn diese Wahrnehmung der Realität und der Welt schafft und aber auch von uns selber. Also auch unsere Selbstwahrnehmung hängt ganz eng damit zusammen, dass das Gehirn eben ein Vorhersorgeorgan ist. Und nur wenn wir das wirklich verstehen und begreifen, dass das sind die Prozesse, die da in mir vorgehen, haben wir eigentlich auch die Möglichkeit, da selbst einzugreifen. Also mir geht es da auch ganz, ganz viel um Selbstwirksamkeit. Mir ist es ganz wichtig, dass wir diesem Gefühl begegnen können, dass ja viele Menschen zurzeit haben, dass man irgendwie so mitgerissen wird, dass man Schwierigkeiten hat, irgendwie in Kontrolle zu sein, dass man das Gefühl hat, so alles passiert und in der Welt da draußen passiert so viel und ich bin irgendwie so ein kleines Wesen da drin und werde so mitgerissen von diesen Strömen und Umbrüchen, die wir zurzeit erleben. Und dem möchte ich eigentlich entgegentreten und sagen, wir haben durchaus Selbstwirksamkeit, wir können etwas machen, wir haben Autonomie, aber dafür müssen wir verstehen, wie unser Gehirn funktioniert, wie wir selber funktionieren, wie wir die Realität und wie wir uns selbst wahrnehmen, um dann da auch eingreifen zu können.
Vielleicht könnten Sie diesem abstrakten Begriff Vorherseherorgan ein bisschen Leben einhauchen, was man vielleicht greifbarer bekommt. Wenn man das Buch gelesen hat, versteht man das, aber ich habe dann die Chance, dass Sie das kurz erläutern.
Ja, also die Idee dahinter beruht auf wirklich neurowissenschaftlicher Forschung. Das ist tatsächlich so die aktuellste Theorie darüber, wie das Gehirn jetzt funktioniert. Und zwar ist der Gedanke, dass das Gehirn eigentlich kontinuierlich versucht, vorherzusagen, was als nächstes passieren wird und zu verstehen, was diese Sinneseindrücke, die wir die ganze Zeit wahrnehmen, auslöst. Und das macht ganz viel Sinn, wenn man sich das mal so ganz rein evolutionsbiologisch überlegt. Das Gehirn möchte ja vor allem eins, und das ist, dass wir überleben, dass wir möglichst gut und lange sicher überleben und dass wir uns fortpflanzen können. Und damit es das erreichen kann, macht es ja ganz, ganz viel Sinn, dass das Gehirn sozusagen versucht zu verstehen, okay, was sind die Grundbedürfnisse, die wir haben? Also Essen, Trinken, genug Luft zum Atmen, Sauerstoff, regelmäßiger Schlaf, aber auch soziale Beziehungen. Und dann möchte es versuchen, da ein Gleichgewicht herzustellen und sicherzustellen, dass wir alle diese Bedürfnisse erfüllen können, kontinuierlich zu existieren und sich dann hoffentlich fortzupflanzen. Und um das zu tun, versucht das Gehirn also immer herzustellen, eine Situation herzustellen, wo diese Bedürfnisse erfüllt sind. Und das kann es machen, indem es einfach reagiert auf Ereignisse in der Umwelt. Aber es macht es ja noch umso besser. Es ist ja sehr viel effektiver, wenn es vorhersagen kann, ich weiß, ich werde bald Durst bekommen. Es macht also Sinn, dass ich jetzt schon mal darüber nachdenke, wo kommt denn Wasser her? Es macht ja Sinn, dass ich weiß, ich werde demnächst hungrig sein, ich muss regelmäßig essen. Ich sollte also sicherstellen, dass genug zu essen zur Verfügung steht. So, das sind die ganz basalen Prozesse. Und das ist eben etwas, was aber auch sozusagen im ganz Allgemeinen die Funktion oder die Aktivitäten unseres Gehirns beschreibt. Es versucht immer vorherzusagen, was wird als nächstes passieren? Und dann auch, wie werde ich darauf reagieren und was war der Auslöser dieses Reizes oder dieses Ereignisses in der Umwelt. Und was dann passiert ist, dass wir sozusagen im Laufe unseres Lebens ein Modell erschaffen von der Welt und auch von uns selber, das eben auf ganz, ganz vielen Erfahrungen beruht. Ne? Von klein auf trainieren wir, diese Vorhersagen zu treffen und wir wissen, zum Beispiel ganz basal, um die Mittagszeit kriege ich Hunger. Und das haben wir gelernt über unser Leben hinweg. Und als Konsequenz nehmen wir uns dann zur Arbeit was zu essen mit, ne? Also es ist ein ganz, ganz basales Beispiel, aber das ist eben, das zeigt ganz, ganz simpel, wie dieser Prozess funktioniert. Und als erwachsener Mensch haben wir dann ein gutes Modell geschaffen, von der Welt, hoffentlich auch von uns selbst, und nutzen das dann eben, um möglichst effektiv durchs Leben zu gehen, könnte man sagen.
Und vielleicht, wenn ich das ein bisschen aus einer anderen Perspektive aufgreife, Sie sagen ja, das Gehirn ist keine neutrale Beobachter der Wirklichkeit. Ich weiß, dass Sie zu NLP sehr kritisch stehen, aber jetzt, wenn ich aus NLP einen Grundsatz mit aufgreife, der lautet, die Landschaft ist keine Karte oder keine Karte ist eine Landschaft. Das heißt, meine Glaubenssätze bestimmen mein Erleben. Und das Gehirn konstruiert in gewisser Art und Weise die Realität so, wie ich das bis jetzt gelernt habe. Und das kann ja so weit gehen, dass ich in meine Haltung, wenn ich jetzt zum Beispiel überall das Böse sehe, weil das bis jetzt mir immer wieder gefallen ist oder mich gestört, und wenn ich geschlagen wurde, sehe ich überall einen Schlag. So, und das nennen sie Prios, glaube ich, ja, die bestimmen meine Wahrnehmung oder, wie Stefanie Stahl sagt, Wahrgebung. Ich gebe eine Wahrheit in die Situation hinein.
Ja, genau. Also dieses entspricht ganz genau auch eigentlich der Theorie der Neurowissenschaft. Ich glaube, was wichtig ist dabei, ist aber eben mitzubedenken, dass es nicht einfach, also dass die Realität nicht einfach ein wildes Konstrukt ist, ja, was wir uns einfach ausgedacht haben. Also dieser Gedanke, alles wäre eine Illusion und wir könnten die Realität gar nicht wahrnehmen. Ich glaube, das ist so ein bisschen fehlgeleitet. Und zwar muss man ja eben bedenken, dass dieses Modell, was das Gehirn erschafft, ja basiert auf den Reizen, die wir aus der Umwelt erfahren. Und das führt eben ja dazu, dass wir immer wieder versuchen, dieses Modell zu optimieren und insofern wirklich gut angepasst sind an die Welt. Und das funktioniert man ja, das merkt man ja auch, weil es funktioniert ja so gut, ne? Also es ist ja tatsächlich so, dass wir im Großen und Ganzen ziemlich gut zurechtkommen. Wir können uns orientieren, wir sehen Sachen, da gehen wir hin und fassen die an und die sind wirklich da. Also es ist ja tatsächlich so, dass dieses Modell, was wir von der Welt erschaffen, ziemlich akkurat ist. Also insofern finde ich es wichtig zu sagen, dass es eben nicht so ist, dass unsere Wahrnehmung von der Welt ein völliges Konstrukt, ein Hirngespinst eigentlich ist, sondern dass es ein Modell ist, das basiert auf den Gegebenheiten unserer Umwelt. Aber was dabei natürlich hinzukommt, ist, dass wir trainieren das vor allem unserer Kindheit und Jugend und lernen, das sind die Gegebenheiten meiner Umwelt. Und da kann es natürlich schon sein, dass da eine gewisse, sagen wir mal, Färbung reinkommt, dass da manche Sachen stärker gewichtet werden oder weniger stark gewichtet werden. Wenn man zum Beispiel ein schwieriges Verhältnis zu seinen Eltern hatte oder viel Unsicherheit erlebt hat, dann wird es dazu führen, dass man vielleicht ein Modell von der Welt schafft, wo andere Menschen eher unzuverlässig sind. Und dann dieses Modell kann einen dann im späteren Leben beeinflussen. Das kann dann dazu führen, dass man dann eher anderen Leuten misstraut, dass man Schwierigkeiten hat, in Bindung zu gehen, dass man Schwierigkeiten hat, Vertrauen aufzubauen. Und das kann ja dann sein, dass dieses Modell dann nicht mehr richtig akkurat ist. Das kann ja durchaus sein, dass man dann eine richtig schöne, wirklich vertrauenswürdige Liebesbeziehung hat und trotzdem immer noch so eine gewisse Unsicherheit hat, trotzdem immer so ein bisschen misstrauisch ist dem Partner oder der Partnerin gegenüber. Und das wäre dann ein Beispiel, wo dann diese konstruierte Wirklichkeit ein bisschen nicht ganz der Wirklichkeit vielleicht entspricht. Genau, aber mein Punkt ist hierbei, dass ich sagen möchte, also es ist nicht ein völliges Hirngespinst, es ist nicht so, dass die Welt, unsere Wahrnehmung eine Illusion ist, sondern nur, dass immer unsere Erwartungen mit hineinspielen und beeinflussen, wie wir dann interpretieren, was wir da wahrnehmen.
Ja, mir hat es immer sehr gut geholfen, zwischen Realität und Interpretation zu unterscheiden. Und zwischen Realität und Interpretation liegen die Filter unseres Erlebens der Vergangenheit, und die färben die Interpretation und beeinflussen die Interpretation des Gehirns. Deswegen können auf die gleiche Situation, die identisch ist, zwei unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Filtern absolut unterschiedlich hinschauen und auch absolut unterschiedliche Vorhersagen treffen. ja, die mit der Realität in der Form gar nichts zu tun haben, sondern aber mit ihrer Interpretation. Und in diesem Denkmodell haben sie beide absolut recht, weil das für die richtige Interpretation war, ja.
Ja, ja, genau.
Und ich was denke, ist, ja, ja.
Frau Dr. Ich denke, es ist wichtig, dass man eben immer diese beiden Punkte gleichzeitig aufrechterhält, ne? Also, dass man sowohl verstehen kann, dass es durchaus eine Wirklichkeit gibt, die wir auch wahrnehmen können, aber dass es gleichzeitig eben immer wieder diesen Einfluss unserer persönlichen, ja, Filter oder Erwartungen oder Mindsets gibt, die das mit beeinflussen oder einfärben.
Genau. Karte ist keine Landschaft. Ich bemale Karte mit meinen Erkenntnissen und meinen Kenntnissen. Und das ist wichtig, vor Augen zu führen. Aber wenn das Gehirn ein Vorhersageorgan ist, gibt es sogenannte Vorhersagefehler? Kann das Gehirn sich auch irren?
Genau, ja, ganz, ganz oft tatsächlich sogar. Es gibt sehr viele Vorhersagefehler, die immer wieder dazu führen, dass wir dann unser Modell neu updaten können, verbessern können, optimieren können. Und das können die kleinsten Sachen sein, also dass ich irgendwie in einen Raum reinkomme und ich sehe irgendwas Komisches und ich denke so, da liegt irgendwie ein Stofftier auf dem Tisch und dann gehe ich hin und fasse es an und dann sehe ich, das war jetzt irgendwie nur ein Putzlappen. Was ganz simpel ist. Und dann lernt es mein Gehirn so, okay, das, ja, diese Form, die kann also auch nicht unbedingt ein Stoff, die sein kann, auch ein Putzlappen sein, ja. Das sind ganz, ganz kleine Sachen, die aber dazu führen, dass wir eben unser Weltbild immer, immer weiter optimieren. Aber diese Vorhersagefehler können sozusagen auch im ganz Großen auftreten oder auch im sehr Persönlichen. Wir hatten ja vorhin schon ein ganz kleines Beispiel dafür, und zwar eben gerade dieser Punkt, dass wenn wir ständig unser gefiltertes Selbstbild sehen und dann in den Spiegel schauen, dann entsteht ein Vorhersagefehler. Was da passiert ist, dass unser Gehirn die Vorhersage getroffen hat, dass wir so aussehen wie auf dem gefilterten Bild. Und in dem Moment, wo wir in den Spiegel schauen, entsteht der Vorhersagefehler. Es kann jetzt also sein, dass wir sagen, okay, das war falsch, was ich da erwartet habe. Und als Konsequenz sollte ich jetzt meine Erwartung anpassen. Das heißt, man sollte eigentlich sozusagen wieder wegrücken in seiner Erwartung von diesem gefilterten Selbstbild und wieder zurück zu dem wahren Selbstbild, was wir da im Spiegel sehen. Das Gehirn hat aber auch eine andere Möglichkeit. Das Gehirn kann auch sagen, ich traue meiner Vorhersage wirklich. Also ich glaube, die ist mit Sicherheit wahr. Die scheint, ich habe viel, viel Support für die, ich habe viele Erfahrungen gesammelt, dass diese Vorhersage eine gute Vorhersage ist. Und was es dann auch machen kann, ist, dass es dann statt zu lernen und statt sein Modell anzupassen, versuchen kann, die Wirklichkeit anzupassen, sodass dieser Vorhersagefehler verschwindet. Und das ist ja genau das, was man dann macht, wenn man zum Schönheitschirurgen geht und sagt, bitte, ich möchte jetzt aussehen wie dieses Bild.
Aber wir müssen ja lernen können. Und das Interessante ist, je erfolgreicher Sie in der Vergangenheit waren, desto schwieriger ist es, weil man sagt ja so schön, Erfolg macht lernbehindert. Und wenn ich jetzt und diesen Punkt aufgreife mit Vorhersagefehler, dann meistens ist es ja so, dass ich in der Außenwelt das sehe, was ich im Inneren trage. Also ich schreibe auch von diesem Confirmation Bias. Ich glaube, dass es extrem wertvoll, das immer wieder vor Augen zu führen, dass das, was mich bewegt, auch in eine Bestätigung in Außenwelt findet, ja, der Bestätigungsfehler oder Confirmation Bias. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich das reflektiert hinterfragen?
Ich glaube, dass wirklich die beste Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir uns bewusst machen, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen, dass es diese Prozesse gibt und dass es da diese Biases gibt und dass unser Gehirn eine bestimmte Art und Weise hat, wie es eben diese Welt, unsere Wahrnehmung der Welt und von uns selber konstruiert. Und wenn wir das konkret hinterfragen, dann können wir immer wieder versuchen, eine Situation wirklich so wahrzunehmen, wie sie ist. Also sozusagen versuchen, aktiv diese Filter wegzunehmen. Dafür müssen wir durchaus ein bisschen uns Mühe geben. Ne? Das passiert nicht einfach so von selbst. Das ist schon eine Aufgabe. Und da muss man schon versuchen, wirklich bewusst in eine Situation reinzugehen, aufmerksam zu sein, die Situation wirklich so wahrzunehmen, wie sie ist. Und das ist nicht so einfach. Und das passiert oft nicht, weil wir tausend andere Sachen haben, die in uns vorgehen, weil wir abgelenkt sind, weil wir im Gedanken beim Morgen sind, beim Termin heute Morgen, der uns irgendwie gestresst hat. bei Aufgaben, die wir später noch erledigen müssen. Also da passiert immer so viel, dass es nicht einfach ist, wirklich konkret in der Situation zu sein und dann die ganz, ganz bewusst wahrzunehmen. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, den wir machen können, um uns das bewusst zu machen. Dann gibt es aber auch andere Strategien, die vielleicht so ein bisschen subtiler sind. Und zwar ist eine solche Strategie, dass wir einfach sagen können, ich weiß, dass mein Gehirn auch als erwachsener Mensch immer noch lernen kann. Ich bin sozusagen dieses, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, das stimmt nicht. Das Gehirn bleibt ein Leben lang flexibel und plastisch und wir können, auch wenn es uns vielleicht ein bisschen schwerer fällt, immer noch unsere Erwartungen anpassen und updaten.
Und das ist aber verdammt schwierig, Frau Dr. Böhmen. Das heißt, die Glaubenssätze zu reprogrammieren, das ist ja die hohe Kunst der Psychologie, weil alles im Inneren ist. Ja, wie würden Sie denn so ein paar Glaubenssätze umprogrammieren? Zum Beispiel, die Welt ist böse zu mir. Wenn Sie so etwas im Inneren tragen, werden Sie überall nur Bosheit vorfinden. Wie kann ich jetzt praktisch diesen Glaubenssatz auseinandernehmen und neu konfigurieren?
Naja, also man kann sich ja in der Psychologie durchaus Beispiele nehmen und auch von dort Hilfe holen. Und man kann ja wirklich sagen, wie man das eben auch zum Beispiel in einer Psychoanalyse oder auch in einer Therapie machen würde, in einer Verhaltenstherapie, dass man sagt, okay, ich versuche erstmal zu verstehen, wie kommt das zustande? Wieso habe ich diesen Glaubenssatz aufgebaut? Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, um den vielleicht ein bisschen abzuschwächen. Dann verliert er so ein bisschen an Stärke, weil das dann schon wieder erschüttert, dass das Gehirn vielleicht dann anfängt, darüber nachzudenken, vielleicht ist diese Erwartungshaltung, dieses Modell, was ich da von der Welt gebaut habe, doch nicht ganz akkurat. Weil man eben anfängt zu denken, naja, es gab eben bestimmte Ereignisse in meinem Leben, die dazu geführt haben, dass ich dieses Modell aufgebaut habe. Wenn man das versteht, diesen ersten Schritt, dann kann man auch schnell zu dem Punkt kommen, dass man sagen kann, okay, gut, dann gab es diese Ereignisse. Das muss aber nicht ein grundlegendes Gesetz sein in der Welt. Und insofern kann ich dann anfangen, neue Erfahrungen zu sammeln, um zu versuchen, dieses Modell abzudaten und neu zu lernen und vielleicht ein bisschen langsam zu verändern. Es geht nicht schnell, es geht nicht von heute auf morgen. Und wir können nicht einfach sagen, so, jetzt, ab heute entscheide ich mich. Ja, es ist schade.
Und das war so überschreiben mit einem USB-Stick wäre ja kongenial. Kommt ja vielleicht noch. Aber aktuell
und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich das auch bewusst macht, weil sonst wird man natürlich enttäuscht. Wenn man sich denkt, ne, ab heute ist es anders und dann klappt es nicht, dann wird man ganz schnell enttäuscht und dann fällt man eigentlich wieder ins alte Muster hinein zurück. Aber es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, es ist nicht einfach. Man hat zum Beispiel jetzt diesen Glaubenssatz, die Welt ist böse, sein Leben lang bis heute trainiert. Dann wird es auch wirklich lange dauern, den wieder umzuändern und abzubauen. Aber wir können das, es ist möglich.
Und die Frage ist, wie viel ich in der psychoanalytisch in meine Vergangenheit grabe oder einfach sage, ich treffe eine Entscheidung als CEO meines Lebens, diesen Grundsatz zu überschreiben. Und ich weiß, das dauert jetzt, aber ich werde jeden Tag das versuchen, neu zu konfigurieren. Und sagt man ja, wiederholte Einsichten führen zur Verhaltensänderung.
Ja, genau. Ich meine auch nicht, dass man wirklich ganz, ganz tief und dauerhaft graben sollte in der Vergangenheit.
Tun aber viele.
Ja, ich glaube nicht, dass das letztendlich die Lösung ist, weil ich glaube, es kann sinnvoll sein, um so ein bisschen zu verstehen, wie kommt denn das zustande und warum habe ich denn diese Idee? Aber dann ist der wichtigste Schritt ja eigentlich die Verhaltensänderung oder die Änderung dieses Glaubenssatzes, den man da aufgebaut hat. Und den kann man im Hier und Jetzt machen. Und das ist tatsächlich auch etwas, was wieder Selbstwirksamkeit vermittelt und ein Gefühl von Autonomie und einem das Gefühl gibt, ich kann da was machen. Ich bin also sozusagen meinem Schicksal nicht ausgeliefert.
Und ich glaube, das, was Sie davor erwähnt hatten, man muss zuerst dessen bewusst sein, dass so ein Glaubenssatz existiert und dass er meine Interpretation meines Erlebens massiv bestimmt. Und wenn man dann 7 Top-Glaubenssätze aufschreibt, stellt man fest, wow, die Interpretation des Lebens ist doch zu 80% von diesen 7 Glaubenssätzen bestimmt. Und dann kann man fragen, will ich mit diesen 7 Glaubenssätzen durchs Leben weiter schreiten? Vielleicht war das ja super erfolgreich. Dann muss man nichts ändern.
Ja, aber ich glaube, es ist wirklich gut, das immer wieder zu hinterfragen. Also immer mal wieder reinzugehen, sich die Zeit zu nehmen und sich das anzuschauen. Was sind denn diese Mindsets oder Erwartungen oder Glaubenssätze, die ich habe an die Welt und an mich selber auch?
Musst du nur ehrlich sein.
Genau, das ist nicht einfach. Ist nicht einfach, da überhaupt reinzugehen und das zu entdecken. Und oft ist es einfacher, wenn man das nicht so ganz abstrakt macht, sondern vielleicht einfach auch eine Situation hat, etwas, was passiert ist, vielleicht etwas, was schwierig war im Alltag, und dann zu verstehen, warum habe ich da so reagiert? Was hat mich da angetrieben? Was waren die Gefühle, die ich da hatte? Und es ist auch ganz wichtig, da in sich hineinzufühlen, weil wir sind oft nicht so gut da drin, wirklich zu verstehen, was da in uns vorgeht, wirklich zu erkennen, was ist da jetzt die zugrunde liegende Emotion oder vielleicht auch einfach der Drive, der mich da zu diesem Verhalten getrieben hat.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Was für mich auch sehr, sehr einprägsam in dem Buch war, dass das Thema, dass das Gehirn nicht nur die Interpretation beeinflusst, sondern auch unsere Körper steuert. Ja? Und ich würde gerne den Begriff Placebo aufgreifen, aber auch Nocebo, weil Placebo ist ja das, was, glaube ich, sehr, sehr geläufig ist. Nocebo ist ja deutlich seltener im Raum. Können Sie vielleicht Placebo erläutern und vor allem Open-Label-Placebo würde mich interessieren.
Ja, also Placebo und Nocebo sind ja an sich quasi dasselbe Ding, dasselbe Biest.
Auf unterschiedlichen Polen.
Genau, zwei verschiedene Richtungen haben das Ganze. Und also ein Placebo ist eben ein... Im typischen Sprachgebrauch ist das ein Medikament oder eine Behandlung, die wirkstofflos ist, wo kein tatsächlicher Wirkstoff vorhanden ist und trotzdem zeigt sich ein positiver Effekt. Und Nocebo ist genau das Gegenteil, also sozusagen die Situation, wo wir einen negativen Effekt bei uns auslösen, obwohl es dafür gar keinen Grund quasi gibt, keinen, sagen wir, chemischen oder physischen Grund, weil eben nicht eine Substanz vorhanden war, die zu diesem Effekt geführt hat. Open-Label-Placebo, das ist aber ganz Spannendes. Open-Label-Placebo, diese Idee kommt daher, dass wenn wir also eine Studie haben, wo wir Leuten Placebo geben, und dann haben wir eine Gruppe von Teilnehmern dieser Studie, da sagen wir denen, das hier ist ein Placebo, bitteschön. Nehmen Sie das für 4 Wochen zum Beispiel gegen, sagen wir mal, chronische Rückenschmerzen. Und dann fragen wir im Nachhinein unsere Teilnehmer in der ersten Gruppe, die das Placebo bekommen haben, aber nicht wussten, dass es ein Placebo war, wie geht's denn? Und da werden wahrscheinlich dann viele sagen, es geht ihnen besser, eben wegen des Placebo-Effektes. Und das Spannende ist aber, dass man jetzt gesehen hat, dass in Studien, wo man diese Open-Label-Placebo-Gruppe hatte, wo man den Leuten gesagt hat, hier ist ein Placebo, bitteschön, dass die dann trotzdem berichtet haben, dass es ihnen besser ging, obwohl sie wussten, dass es ein Placebo war. Das ist wirklich, wirklich sehr interessant, weil man denkt ja, ein Placebo funktioniert eben aufgrund dieser Täuschung. Es funktioniert, weil wir sagen, hier ist was, das wird helfen, und dann glaubt man so, yeah. Okay, es wird helfen, es geht mir schon besser, ich spüre das. Es gibt da so ganz gut etablierte Modelle, wie das funktioniert, dass das Gehirn dann tatsächlich versucht, den Schmerz herunterzuregulieren. Und zwar, das hatten wir vorhin schon, weil nämlich auch hier wieder ein Vorhersagefehler entsteht. Ja, also wir nehmen die Placebo-Tablette, wir machen die Vorhersage, der Schmerz sollte jetzt bald verschwinden. Und dann passiert aber nichts erstmal. Und dann entsteht ein Vorhersagefehler. Und was das Gehirn dann macht, ist, ich möchte aber eben keinen diesen Vorhersagefehler erleben. Das mag ich nicht. Also reguliert es dann selber diesen Schmerzempfinden herunter. Und das ist eben das Lustige, wenn man denkt, ja gut, das hängt dann damit zusammen, dass man getäuscht wurde, dass man das dachte, das wäre so. Und beim Open-Label-Placebo sieht man, dass es trotzdem funktioniert. Also das ist ein ganz spannender Effekt. Könnte ich wahrscheinlich aber auch erklären entlang desselben Prinzips.
Und Nocebo, weil das ist natürlich noch gefährlicher, weil das nicht besser macht, das Leben, sondern schlechter. Ja,
ja, ja. Und das ist also der zugrunde liegende Prozess ist der gleiche. Auch da entsteht dann ein Vorhersagefehler und dann sagt das Gehirn, okay, dann löse ich das quasi auf, diesen Vorhersagefehler, indem ich selber diese negative Empfindung hervorrufe. Dann kommt da natürlich auch wieder andere Aspekte mit hinein, also zum Beispiel eben Confirmation Bias, ne? Also dass man dann denkt, also ich kriege ja sowieso immer so schnell Kopfschmerzen, jetzt steht da bei den Nebenwirkungen bei diesem Medikament Kopfschmerzen, dann werde ich das wahrscheinlich kriegen. Und dann fühlt man da schon mal nach und dann fühlt man da irgendwie so ein kleines Zipperlein und dann wird man auch angespannt und gestresst, was dann wahrscheinlich noch eher zu Kopfschmerzen führt. Also es gibt mehrere Prozesse, die da so ein bisschen miteinander zusammenspielen, aber es folgt demselben Prinzip wie beim Placebo.
Aber da ist es deswegen nicht so empfehlenswert, nach eigenen Krankheiten im Internet zu suchen, weil man dann so viele Überdiagnosen erlebt und dann plötzlich im Körper an allen Stellen genau diesen Nocebo-Effekt spürt und plötzlich krank wird, ja.
Und das ist ja tatsächlich, das kennt ja eigentlich jeder. Das hat ja jeder schon mal gemacht, irgendein Symptom gegoogelt und dann findet man dann eine schlimme Krankheit. Und dann steht ja, diese anderen Symptome sind also ein Hinweis darauf, dass sie diese schlimme Krankheit haben. Und plötzlich hat man die alle.
Absolut, absolut. Wenn man jetzt aber das Gehirn als Vorherseorgan auffasst, dann weiß man auch, dass so ein Organ auch den Manipulationstechniken zu Opfer fallen kann. Ja, und zum Beispiel ist ja aus der Manipulationslehre so gut bekannter Begriff Framing. Ja, da muss man extrem aufpassen. Aber es wiederum, das ist sowohl als auch mit Reframing können Sie auch sehr viel Positives bewirken, wie mit negativem Framing. Können Sie vielleicht den Punkt mit aufgreifen und erläutern und vor allem, wie man damit umgeht in den Medienwelten?
Ja, ich glaube, gerade in den Medienwelten ist das ist ein wichtiger, sehr wichtiger Punkt, weil man ja ganz, ganz unterschiedliche Überschriften und Formulierungen schaffen kann für ein und dieselbe Nachricht. Das heißt, man braucht da gar nicht mit Fake News anzufangen und sich irgendwelche Sachen auszudenken. Man kann einfach die Formulierung ein bisschen ändern und dann quasi den Leser in eine ganz andere Richtung steuern. Was ich da in dem Zusammenhang immer so super interessant finde, ist diese Geschichte mit dem Begriff Klimawandel. Klimawandel, ich weiß nicht, wenn man jung genug ist, kennt man nur den. Wenn man ein bisschen älter ist, dann erinnert man sich vielleicht, dass irgendwie in den, ich glaube, ungefähr mehr so 90er Jahren, dass es da oft hieß, die Erderwärmung, was ja durchaus bedrohlicher klingt. Und dann war es tatsächlich so, dass es sich gezeigt hat, dass dieser Begriff Klimawandel ein neu etablierter Begriff war, den in den USA die Konservativen eingeführt haben, weil sie dachten, also Climate Change, das ist ja sehr viel positiver besetzt. Das klingt nicht so bedrohlich wie Global Warming, das hat sowas, ne? Das ist einmal das Globale und dann Warming, ne? Das, da hört man schon, das ist irgendwie nicht so gut. Und dann haben sie das geändert. Und tatsächlich nutzen wir jetzt alle den Begriff Klimawandel heutzutage. Es gibt aber jetzt auch schon wieder Versuche, dem wieder entgegenzutreten und zu sagen, nee, wir sollten das eben nicht Klimawandel nennen. Da gibt es ja jetzt wieder Begriffe wie Klimakatastrophe zum Beispiel, was dann wiederum einen ganz anderen Effekt auf uns hat, weil man Katastrophe, da reagiert man gleich ganz anders. Ne? Da schlägt das Herz gleich schneller. Und das ist so ein ganz klassisches Beispiel dafür. Aber dem sind wir in den Medien eigentlich tagtäglich ausgesetzt.
Also Frau Dr. Böhme, das ist das, was Sie, glaube ich, zu Recht angemerkt haben. Die Konservativen haben versucht, Klimawandel zu beschreiben. Die Linksprogressive nutzen Klimakrise oder Klimakatastrophe. Und beide versuchen, den Menschen zu manipulieren. Das ist das, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist von beiden Seiten, ja, des politischen Spektrums.
Ja, ja.
Das ist jetzt nicht die Priorität einer Partei, sondern das sind von allen, die etwas als Einflussnahme bezeichnen möchten.
Ja, ja. Und da wissen wir jetzt nicht, ne, machen die das mit Absicht?
Doch, doch. Doch, doch. Es gibt ja auch klare Anleitungen, auch für öffentlich-rechtliche, die aktuell im Internet abzurufen sind. Leitfaden zum gezielten Framing. Ja, das heißt das, glaube ich, sogar so. Ja.
Ja, aber ich meine, wir leben das natürlich viel und häufig und ich denke schon, dass also viele Journalisten, die wollen eigentlich nur ihren Job machen, ne? Und also wir wollen jetzt nicht alle Journalisten da irgendwie den Vorwurf machen, dass sie da gezielt
Naja, beim Haltungsjournalismus, Frau Dr.
Teilweise,
Böhme.
Teilweise, ja, sicher. Aber ich glaube, für viele ist das auch einfach ne, das ist irgendwie so ganz natürlich. Also wir machen das ja selber auch alle in unserem Alltag. Wenn ich meinen Kindern irgendwie eine Portion Brokkoli vorsetze, ja, und sage, hier kommt was ganz Leckeres, dann ist das
oder
auch
was Gesundes. Schon, ja? Oder was Gesundes, ja.
Das ist auch schon eine Art von Framing. Ne?
Das ist
also ja. Wir nutzen das alle.
Wo liegt der Unterschied zwischen Framing und Priming? Weil das häufig auch durcheinander gebracht wird. Können Sie den Unterschied vielleicht aufgreifen?
Ja, die sind ein bisschen ähnlich. Ne? Aber also Priming, da geht es vor allem darum, dass durch einen Reiz, der erst irgendwie vorgespielt wurde, dann die Interpretation von allem, was danach kommt, beeinflusst wird. So eine ganz lustige Studie, wo den Teilnehmern, die sollten einfach so Wortlisten, haben so Wortlisten vorgesetzt bekommen, sollten daraus Sätze bilden. Ganz unterschiedliche Wörter waren da drin und die sollten einfach einen Satz bilden und danach sollten sie in einen anderen Raum gehen, um da einen anderen Teil des Experimentes zu machen. Und dann haben die Forschenden gemessen, mit welcher Geschwindigkeit die in diesen anderen Raum gegangen sind. Und dann hatten sie, das war das wirkliche Experiment dahinter, in diesen Wortlisten manchmal den Leuten Wörter gegeben, wo viele Wörter mit dem Konzept Altsein vorgekommen sind. Und es hatte eine Gruppe erhalten und dann die andere Gruppe hatte mehr neutrale Wörter erhalten. Und dann haben sie gesehen, dass bei denen, die dieses Konzept Altsein öfter gesehen hatten, in diesen Wortlisten dem ausgesetzt waren, dass die dann langsamer gegangen sind, als sie da in den anderen Raum gelaufen sind. Und da ist eben die Interpretation, dass das eine Art von Priming war, dass also eben durch dieses wiederholte Lesen von irgendwelchen Begriffen, die was mit dem Thema Altsein zu tun haben, dieses Konzept Altsein im Gehirn aktiviert wurde und das dann dazu geführt hat, dass die Menschen sich irgendwie mehr alt verhalten haben, vielleicht auch gar nicht unbedingt in dem Sinne, was alt wirklich bedeutet, aber dieses Konzept wurde eben hervorgerufen und mit dem Konzept alt verbinden sehr, sehr viele Menschen eben auch eher langsames Gehen und dass sie deswegen dann tatsächlich langsamer gegangen sind. Das ist ein ganz klassisches Beispiel, was ich auch irgendwie witzig finde, aber gleichzeitig ist es auch wieder sowas, was natürlich immer wieder im Alltag auch vorkommt und uns viel passiert.
Also permanent, das reicht ja vollkommen aus, wenn Sie zum Beispiel bei Kauf der Möbelstücke zuerst ein teures Möbelstück vorgezeigt bekommen, dann erscheint danach alles andere als sehr günstig. Da werden sie geprimed auf ein besseres Kontrastverhältnis zugunsten des Verkäufers. Ja, deswegen haben sie fast immer in allen Modellen immer extrem teures Produkt, das kaum Verkaufschancen hat. Aber sie können damit die Menschen in die Mitte hineinprimen, wo man da richtig Geld verdient.
Ja. Was ich daran an diesem Beispiel so interessant finde, auch dass das verdeutlicht eben auch einen Punkt, den ich ganz wichtig finde, der auch in meinem Buch vorkommt, ist, dass wir uns selber ja immer als rational verstehen. Ne? Der Mensch, das rationale Tier. Auch
Homo economicus.
Homo economicus, als würden wir uns immer so ökonomisch, also logisch verhalten und einfach sozusagen die ganz mathematisch beste Version wählen. Und das in dieses Beispiel zeigt ganz wunderbar, dass das eben nicht so ist. Das stimmt nicht. Das ist nicht, wie wir funktionieren. Und wir sind also wirklich, also von allein schon so einer ganz einfachen Manipulation von, oh, gibt es ein teures, ein billigeres, dann wähle ich das billigere, was ich sonst vielleicht gar nicht gekauft hätte. Ne? Also dass wir dadurch schon beeinflusst werden.
Wobei ich das vielleicht ein bisschen ergänzen möchte, Frau Dr. Böhm, aus meiner Perspektive trifft der Mensch immer die beste Entscheidung zu dem Zeitpunkt. Ob er das wirklich alles berechnet, es ist nicht alles logisch, aber das ist fast alles psychologisch. Und dass man da drauf Einfluss nehmen kann, ist eindeutig. Aber hätte er eine andere Entscheidung treffen können, die besser wäre, würde er eine andere Entscheidung treffen. Der kannte einfach die nicht. Deswegen ist es mir wichtig, persönlich immer wieder das zu reflektieren. Ich habe kein AB-Testing im Leben. Zu dem Zeitpunkt, mit allen Manipulationsparametern, die auf mich eingeprasselt hatten, war das die beste Entscheidung. Und dann ist das befreiend.
Ja.
Das ist das, was mir persönlich immer wieder hilft. Vor allem, wenn man 3 Jahre später feststellt, okay, das war doch nicht die richtige Entscheidung, zu sagen, zu dem Zeitpunkt war das die richtige. Postmortem ist alles einfacher zu erklären.
Ja. Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man dann da nicht in so eine Situation kommt, wo man sich irgendwie als Opfer fühlt oder,
Diese mentale Autonomie, von der Sie sprechen, die ist wertvoll für die Selbstwirksamkeit, aber auch fürs Navigieren in der unsicheren Welt, ja. Vielleicht einen anderen Begriff, den Sie nutzen, Delay Discounting. Können Sie den vielleicht erklären? Ich fand den auch wertvoll, weil das auch erklärt, warum man zum Beispiel ins Fitnessstudio nicht so gerne geht. Ja,
ja, Delay Discounting ist auch so ein lustiger Effekt, wo wir die Belohnung von etwas, das weit in der Zukunft liegt, als weniger belohnend wahrnehmen, als weniger gut, großartig wahrnehmen. Da gibt es auch so das ganz klassische Beispiel, was, glaube ich, viele Menschen schon von gehört haben, ist der Marshmallow-Test, wo man Kindern also ein Marshmallow vorsetzt und sagt, iss den jetzt nicht, warte, bis ich zurückkomme. Also die forschende Person geht dann raus und sagt, warte, bis ich zurückkomme. Wenn du wartest, kriegst du 2 Marshmallows. Und das ist so der Test, so, werden die das schaffen? Die Belohnung im Hier und Jetzt, in diesem Moment, so jetzt was Leckeres essen, werden sie es schaffen, das zu lassen, zu unterdrücken und stattdessen die bessere Belohnung in der Zukunft hoffentlich dann zu erhalten. Und das ist auch wieder so ein ganz basaler Mechanismus eigentlich, den wir alle auch ständig ausgesetzt sind. Eben genau mit dem Fitnessstudio ist es ja genau derselbe Prozess. Ne? Es ist so, gehe ich jetzt und streng mich an und verbrauche Energie und es tut wahrscheinlich dann auch erstmal weh. Dafür, dass ich in der Zukunft gesünder bin, dafür, dass ich in der Zukunft fitter aussehe.
Und das ist ja unsicher zuerst, Frau Dr. Böhme. Ich gebe heute etwas auf, das ist wie mit jeder Investition. Die ist ja immer ein Verzicht für einen positiven Konsum von heute zugunsten eines höheren Paybacks in der Zukunft. Ja. Und aber jetzt eine kurze Verständnisfrage bei Maslow-Test. Ist der repliziert worden? Oder ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass das gar nicht so mehr valide ist.
Ja, also da gibt es einige Kritik. Der lässt sich schon replizieren in einem relativ konsistenten Sample. So. Aber die Sache beim Marshmallow-Test, die da kritisiert wurde, ist, dass dann gesagt wurde, die Kinder, die es geschafft haben, dazu warten auf die Belohnung, die erst in der Zukunft kommt, die größere Belohnung in der Zukunft, dass die dann im Leben erfolgreicher waren. Und das ist der kritische Punkt hier, nämlich, dass sozusagen jetzt so eine Art Vorhersage genutzt wird, zu sagen, welche Kinder schaffen das in Zukunft, erfolgreich im Job zu sein, Uni-Abschluss und so weiter. Und da hat sich dann gezeigt, dass es da eben auch Zusammenhänge gibt mit dem sozioökonomischen Status. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil es ja ganz viel Sinn macht für ein Kind, was zu Hause vielleicht nicht
genug von allem hat,
Essen bekommt, vielleicht Hunger hat häufiger, wo es nicht sicher ist, vielleicht auch in unsicheren Verhältnissen lebt, wo die Erwachsenen vielleicht keine Vertrauenspersonen sind. Da macht es ja viel mehr Sinn für dieses Kind, dass es sagt, okay, ich habe jetzt hier den Marshmallow, ich esse den. Es kann einerseits sein, dass es gar nicht stimmt, dass es nicht die Möglichkeit gibt, dass es da später noch einen zweiten Marshmallow gibt. Es kann sein, dass die erwachsene Person lügt. Das ist ja durchaus möglich, wenn man da weniger Vertrauensverhältnisse in Erwachsenen hat. Und insofern ist es ein bisschen schwierig, dass sozusagen diese Interpretation, dass das die beste Wahl ist und das genau passend zu dem, was Sie gerade gesagt haben, dass es eben für manche Kinder die bessere Wahl ist, den Marshmallow jetzt zu essen. Und dass es dann aber auch nicht unbedingt bedeutet, dass diese Kinder keine Chance haben, in Zukunft erfolgreich zu sein. Ja. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, weshalb das auch kritisch gesehen wird, ist nämlich genau, dass es für viele verschiedene Bevölkerungsgruppen und Kinder von unterschiedlichen Hintergründen dann vielleicht nicht mehr ganz so stimmt.
Ja, das ist ja, glaube ich, ein großer Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Ja, das ist, was da tatsächlich kausal dafür verantwortlich ist, ob man viel Willen vorzeigt oder einfach Misstrauen den Erwachsenen gegenüber innenträgt. Ja. Eine Verständnisfrage für mich, weil in dem Kontext der Interpretation, die auf Basis von Priors oder von meinen erlernten Glaubenssätzen stattfinden. Wie gehen Sie mit dem Begriff freier Wille um? Haben wir überhaupt einen freien Willen oder ist das alles vorbestimmt durch Umwelt und meine Erfahrungen und vielleicht auch genetische Prädisposition?
Das ist eine ganz schwierige Frage und ich habe, glaube ich, die im Buch auch nicht konkret.
Ich weiß, deswegen frage ich auch. Ja. Wir können ja über Ihre Perspektive auf dieses Thema und nicht wissenschaftlich aufgeladen, sondern was denken Sie, Frau Dr. Böhme? Also, Haben Sie einen freien Willen?
Was ich glaube, was ganz wichtig ist dabei, ist, dass es so ein bisschen ein fehlgeleitete Diskussion ist, wenn wir sagen, haben wir einen freien Willen oder keinen freien Willen? Und dann führt es ganz schnell zu der Frage, ja, aber ich habe doch zum Beispiel Gene, die mich beeinflussen. Ich habe meine Vorerfahrungen im Leben, die mich beeinflussen. Dann die steuern mich ja. Insofern kann ich ja gar keinen freien Willen haben. Und ich glaube, das ist ein bisschen, wo es fehlgeleitet wird. Weil erstmal müssen wir ja fragen, wer ist denn das, der da diesen freien Willen hat? Das ist ja nicht, das bin ja ich, ja. Und dieses Ich, das ist eben diese Instanz, die eben schon diese genetische Vorbedingung hat, die diese Erfahrung mit sich bringt. Und insofern, was ich sagen würde, ist, dass wir im Rahmen des uns Gegebenen, da haben wir einen freien Willen im Sinne von, dass wir durchaus Entscheidungen treffen können. Das heißt nicht, dass wir nicht beeinflusst werden von unseren Genen. Das heißt nicht, dass wir nicht beeinflusst werden von unseren Erfahrungen im Leben. Was wäre denn das überhaupt für ein komischer freier Wille, wenn sozusagen nichts uns beeinflussen würde? Also wenn wir sozusagen völlig frei wären.
Wäre ein Chaos.
Ja, wenn wir sagen, nur dann ist es ein freier Wille, wenn weder die Gene noch meine Erfahrungen im Leben vorher einen Einfluss nehmen würden. Also ich glaube, dann wäre es eben einfach nur random. Dann wäre es einfach nur Zufall. Und nicht ein freier Wille. Jemand muss ja diesen Willen haben und dieser jemand bin ich und dieser Ich ist geformt durch alle diese Erfahrungen und Gene, die ich mit mir bringe.
Ja, kann sein, die Gegner des Begriffes freier Wille würden das ganz anders aufladen und sagen einfach, jede Entscheidung ist eigentlich vordeterminiert. Ja? Das heißt, ich bin ehrlich gesagt wie immer so irgendwo in der Mitte, weil das Leben sowohl als auch bespielt, aber es ist ein interessanter Gedanke, mit dem man umgehen muss.
Ja, aber ich bin insofern ja auch irgendwie in der Mitte, als dass ich sage, wir sind schon beeinflusst eben natürlich durch dieses Modell, das wir erschaffen haben und durch unsere biologischen Vorbedingungen. Aber ich denke trotzdem, dass wir immer noch die Möglichkeit haben, dann da doch auch Entscheidungen zu treffen, eine gewisse Autonomie und Selbstwirksamkeit durchaus haben.
Die Frage ist jetzt, wenn man sehr viel darüber liest, wie viel man manipuliert wird, wie sehr man geframed wird, wie viel Konditionierungen da ins Spiel kommen. Wie schafft man es, tatsächlich diese mentale Autonomie in der heutigen von Social Media, von allen Nachrichten, von Angst geprägte Welt aufrechtzuerhalten und zu stärken? Sie sprechen ja von Meditation, ich vermute von der Aufmerksamkeit nach innen, nicht nach außen und Hypnose erwähnen Sie auch. Was sind die Themen, wo Sie sagen würden, das sind drei Tipps, die ich empfehle, permanent vor Augen zu halten und vielleicht umzusetzen?
Ja, also worüber wir eben auch schon gesprochen haben, ich glaube, der erste Schritt ist zu erkennen, dass was schief läuft, erkennen, dass man eben da irgendwie beeinflusst wird, dass man von sozialen Medien in eine Richtung gedrückt wird, dass man vielleicht hier irgendwie eine Emotion empfindet, wenn man durch den Nachrichtenfeed scrollt, der plötzlich Emotionen bei einem auslöst, die man eigentlich jetzt gerade gar nicht empfinden möchte oder die vielleicht auch irgendwie übertrieben sind, weil wenn man da was über den Krieg liest, der ganz woanders stattfindet, dann sollte das einfach jetzt im Hier und Jetzt, muss man da jetzt nicht diese Anspannung, diesen Stress und diese Nervosität spüren, die das in einem auslöst. Also erstmal erkennen, dass da vielleicht was schief läuft. Und natürlich auch erkennen, dass man da was ändern möchte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt überhaupt, so bei sich selber zu sehen, okay, ich möchte was anders machen, weil sonst wird das nichts. Das ist ganz klar. Also so eine Art Selbsteinsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Das ist so ein ganz klassischer Satz, der nach wie vor, glaube ich, sich hält. Dann würde ich sagen, ein anderer wichtiger Punkt ist aber eben zu verstehen, wie wir funktionieren, wie das Gehirn funktioniert, wie man selber funktioniert. Das ist ja auch bei uns allen doch immer ein bisschen unterschiedlich und individuell. Aber dieses Grundprinzip zu verstehen, das Gehirn als Vorhersageorgan und wie also Reize, die von außen kommen, mich beeinflussen können und meine Erfahrungen mich beeinflussen können. Weil wenn wir das verstehen, dann haben wir sozusagen die Toolbox auch, um das gezielter anzugehen. Was ich damit meine, ist, dass wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag durch Social Media scrolle, um jetzt nochmal zu diesem Körperbild zurückzukommen, dann sehe ich da die ganze Zeit ganz dünne, fitte Menschen und dann fühle ich mich natürlich schlecht. Und mein Gehirn bildet dann durch diese wiederholte Wahrnehmung von dünnen Menschen bildet es eine Fehlrepräsentation davon, wie ein Mensch eigentlich auszusehen hat. Also sozusagen, weil einfach nur, weil diese Reize ständig reinkommen, baut das Gehirn dann diese Form auf und sagt, so sollte ein Mensch aussehen. Wohingegen, wenn ich auf die Straße gehe und mir andere Menschen angucke, sehen ganz, ganz viele Menschen ganz anders aus und unterschiedlich auch.
Das vor allem in den USA.
Ja. Das ist so viel mehr. Das ist große Variabilität. Ne? Es gibt einfach ganz, ganz viel mehr Unterschiede. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir da auch eingreifen und sagen, gut, wenn ich merke, dass das mich dann so negativ beeinflusst, dann muss ich was machen. Und ein wichtiger Schritt ist dann einfach zu sagen, ich möchte diese Inhalte nicht mehr in der Menge konsumieren. Das kann man ja durchaus entscheiden. Man kann ja durchaus, auch wenn man da immer wieder reingesaugt wird, man kann man ja auch Apps installieren, die dann ein Zeitlimit zum Beispiel draufsetzen und das dann einfach sperren nach einer gewissen Zeit.
Oder löschen.
Oder löschen.
Also das wäre schon konsequent dann richtig. Ja.
Ich habe bei mir mein Instagram gelöscht und seit einem halben Jahr und ich fühle mich besser, kann ich noch sagen.
Exzellent. Ja. Ja. Schauen Sie Nachrichten?
Ja, es variiert
so. Ich mache das auch nicht. Ja, und das ist also super befreiend. Haben Sie deutlich weniger angsteinflößende Botschaften, mit denen Sie nichts zu tun haben und die Sie nicht beeinflussen können, vor allem.
Ja. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das versteht und dass man dann, das ist, glaube ich, mein Hauptpunkt, ist, dass man dann sozusagen die Aufmerksamkeit und also die Inhalte des Bewusstseins selber bestimmt. Man muss seine Aufmerksamkeit befreien und entscheiden, worauf man seine Aufmerksamkeit richten möchte. Weil, wenn wir verstanden haben, dass alles, was wir die ganze Zeit wahrnehmen, dieses innere Modell, diese Landkarte, die wir da drin haben, oder Landschaft, wenn wir bei unserem Bild vorhin bleiben wollen, die Landschaft, die man da drin malt, von der Welt draußen oder auch von sich selber, wenn man versteht, dass das alles beeinflusst wird durch alle die Reize, die wir die ganze Zeit wahrnehmen, dann muss man ja eigentlich ganz logisch die Entscheidung treffen, zu sagen, dann entscheide ich konkret, was soll ein Inhalt meines Bewusstseins sein? Also Bewusstseinskultivierung eigentlich, dass wir sagen, ich bin Herr oder Frau darüber, vielleicht nicht immer meines Willens, aber darüber, was der Inhalt meines Bewusstseins ist und alle diese Informationen, die ich die ganze Zeit in mein Gehirn reinfüttere. Und das formt dann wiederum, wer ich in der Zukunft sein werde und wie ich in der Zukunft die Welt wahrnehmen werde.
Ja, und ich glaube, Sie erwähnen auch in Ihrem Buch dieses extrem wertvolle Zitat, wem sie auch zugeschrieben wird, sei das Frankl, Covey oder Rumi. Ja, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und unsere letzte Freiheit in dieser Welt ist, wie wir diesen Raum ausfüllen. Und das ist so wertvoll, dass man nicht einem Impuls folgt, sondern Abstand, Bewusstheit, Achtsamkeit nimmt und dann eine möglichst gute Entscheidung für die Reaktion trifft.
Ja. Diesen Moment sich zu gönnen, ne? diesen Raum zu finden, einfach dieses Innehalten auch und zu sagen, so sich immer wieder fragen, will ich denn das jetzt? Und will ich diese Information haben und will ich so fühlen? Man kann ja auch fragen, will ich so fühlen? Will ich emotional so reagieren?
Ja, und das beim Clickbaiting, wenn Sie eine Headline sehen, die wow, ist die Frage, will ich jetzt anbeißen und weiter klicken oder bin ich doch habe einen freien Willen und kann mich dafür entscheiden, nein, ich klicke nicht weiter.
Yeah, ja, genau.
Fragst du, Dr. Böhme, vielleicht, wenn Sie sich vorstellen, dass Ihr Buch in Hall of Fame aufgenommen wird und Sie dürfen eine Botschaft drunter schreiben, was wäre das?
Wäre ja schön, wenn es da aufgenommen wird. Ich würde tatsächlich, glaube ich, diesen einen Satz da drunter schreiben. Also zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und in diesem Raum ist unsere Freiheit zur Entscheidung. Jetzt habe ich es nicht ganz richtig rezitiert.
Ja, die Botschaft ist verstanden.
Das ist, glaube ich, meine Hauptbotschaft. Ja.
Schön, dass wir das zum Highlight des Gesprächs machen dürfen. Ich freue mich sehr. Frau Dr. Böhme, abgesehen von Ihrem eigenen Buch, haben Sie ein Buch, das Sie in Ihrem Leben stark geprägt hat oder für gewisse Weichenstellung gesorgt hat?
Ich habe eigentlich nicht ein bestimmtes Buch. Es ändert sich immer wieder, je nachdem, in welcher Lebensphase ich bin. Ich habe früher sehr gerne Sartre gelesen, Der Ekel, und dann auch lange Zeit Dostojewski. Hier stehen alle meine Dostojewski-Ausgaben hinter mir.
Weil welches Buch von Dostojewski lieben Sie?
Die Brüder Karamasow mag ich sehr gerne.
Also ziemlich düstere, philosophische, psychologisch aufgeladene Bücher, ja.
Genau, aber also was ich daran spannend finde, sind halt immer wieder diese ganz intensiven Studien des menschlichen Charakters.
Faszinierend, wie tiefer in die Psyche eintaucht, ja.
Ja.
Dann haben Sie bestimmt den anderen Autor, der ähnlich düster geschrieben hat, Nietzsche, gemocht.
Ja, finde ich ein bisschen schwierig zu lesen, aber ja.
Okay. Die zweite Frage, die mehr spannend erscheint, ist, gibt es einen Ratschlag, den Sie als besten Ratschlag Ihres Lebens bezeichnen würden?
Also, das soll jetzt gar nicht dramatisch sein, aber also die letzten Worte, die meine Mutter zu mir gesagt hat, bevor sie gestorben ist, das klingt jetzt nicht dramatisch, aber es war, sei lebensfroh. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so das, was ich mir seitdem beherzigt habe und was ich wirklich denke, ist ein extrem wichtiger Ratschlag. Wir haben eben nur dieses eine Leben und diese eine Zeit und wir müssen selber entscheiden, was wir damit machen. Und man muss nicht unbedingt die ganze Zeit fröhlich und glücklich sein, aber Lebensfreude im Sinne von, dass wir das Leben in uns spüren, glaube ich, das ist das, was ich besonders wichtig finde.
Wie würden Sie das von der toxischen Positivität abgrenzen?
Das ist ganz wichtig, ja. Also es geht ganz klar darum, dass es eben nicht alles ist gut und denk nur positiv und es wird schon werden. Ne? Also darum geht es eben nicht, sondern es geht mehr darum, einfach das Leben so anzunehmen, wie es ist und sich daran zu freuen, dass man lebendig ist. Und das, dazu gehören auch negative Erfahrungen und negative Gefühle und dazu gehört auch zum Beispiel Trauer und Sorge und all das. Aber dabei immer dieses lebendig zu sein, in sich zu spüren. Ich glaube, das ist das Entscheidende, was auch das Leben irgendwie mehr lebenswert macht.
Und dann die abschließende Frage, die wir jedem Gast stellen. Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Also ich glaube nicht, dass es einen Sinn des Lebens gibt, den Sinn des Lebens. Insofern würde ich sagen, es ist einfach das, was man selber draus macht. Und für viele Menschen ist das Halt, Geborgenheit und gute Beziehungen. Das ist es, glaube ich, für mich auch, mit anderen Menschen, mit meinen Mitmenschen gut gemeinsam zusammenzuleben. Und Menschen, nicht nur Menschen, sondern auch andere Lebewesen. Ich habe viele Tiere, gemeinsam mit den Mitwesen durchs Leben zu gehen und irgendwie einen positiven Effekt zu haben.
Und lebensfroh dabei zu sein.
Genau.
So. Ich danke Ihnen herzlichst für ein aufschlussreiches Gespräch, Frau Dr. Böhme. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich danke Ihnen.
Ja, ich danke auch.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.